Auch in Deutschland gibt es einen Space Champion, wo ein legendärer Finanzinvestor jetzt richtig Kasse macht. Dennoch, keine Spur von Partylaune in der Private Equity Szene. Im Gegenteil, die Aktien von Apollo, KKR, Blackstone und Co., die sind kräftig abgeschmiert. Wir schauen deshalb auf verstopfte Pipelines, KI-Disruption und Kakerlaken. Dazu ein Check, wie sich der BlackRock Private Equity ELTIF in diesem Umfeld aufstellt. Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Und damit willkommen zu Beyond the Noise. Finanzen mit Fokus statt Firlefanz. Auch heute schauen wir wieder in die Sterne. Nein, keine Angst, nicht schon wieder SpaceX. Schließlich gibt's ja auch einen deutschen Raumfahrt-Champion. OHB aus Bremen. Die entwickeln und bauen Satellitensysteme, sind einer der wichtigsten Zulieferer für das europäische Raketenprogramm Ariane und mischen über eine strategische Beteiligung an der Rocket Factory Augsburg auch bei kleineren kommerziellen Trägerraketen mit. Lange Zeit hat das freilich niemanden so recht interessiert. Seit 2018 war die Aktie langsam von über 50 auf 30 Euro heruntergedüdelt, bis dann im Herbst 2023 der Private Equity Riese KKR den freien Aktionären 44 Euro geboten hat und damit knapp 30% des Kapitals einsammeln konnte. Mehrheitseigner blieb mit 65% die Gründerfamilie Fuchs, die zeitweise sogar mit einem Rückzug von der Börse liebäugelte. Ganz nach dem Vorbild von Axel Springer, wo KKR 2020 ebenfalls ein Delisting orchestriert hatte. Doch bevor die Abfindung für den verbliebenen Streubesitz, der sogenannte Squeeze-Out, dann tatsächlich spruchreif war, bekam das Thema Weltraum an der Börse so Mitte 2024 plötzlich Auftrieb. Im Sog von Firmen wie Rocket Lab, Planet Labs oder AST Space Mobile startete auch OHB durch. Als dann obendrein noch der SpaceX IPO konkret wurde, tja, da schoss die extrem marktenge Aktie zeitweise auf 600 Euro. Und auf einmal war keine Rede mehr vom Delisting. Im Gegenteil, getreu der Devise, wenn's Brei regnet, halt den Löffel raus, da kündigte OHB sogar eine Kapitalerhöhung über 500 Millionen Euro an. Und auch KKR will nun die Gunst der Stunde nutzen, um Kasse zu machen und seine Beteiligung um ein Drittel auf 20% zu reduzieren. Nachdem die Space-Euphorie ein bisschen abgeflaut ist und auch der Börsenwert von OHB sich seit dem Hype hoch halbiert hat, visiert man zwar nur noch einen Verkaufspreis von 300 an, aber auch das wäre eben ein Versiebenfacher. Geht die Platzierung durch, würde KKR mit dem Teilverkauf knapp 370 Millionen Euro einstreichen. Mehr als die 338 Millionen Euro, die man vor nicht einmal 3 Jahren für das gesamte Paket bezahlt hat. Will heißen, Einsatz komplett rausgeholt und noch immer eine dicke Beteiligung an einem der wenigen europäischen Space Pure Plays, der übrigens seinen Umsatz in den nächsten 3 Jahren um 80% auf 2,3 Milliarden Euro steigern will. Das ist weit entfernt natürlich von den Sphären, in denen ein Elon Musk mit SpaceX schwebt. Dafür ist OHB aber profitabel. 2025 haben die Bremer je Aktie 2,58 Euro verdient und in den nächsten 3 Jahren soll sich der Gewinn nochmal verdreifachen. Trotzdem, aus Sicht derer, die jetzt noch einsteigen, noch immer eine reichlich hypige Bewertung. Für KKR dagegen ein Deal wie aus dem Private Equity Lehrbuch, von dem die KKR-Aktie indes überhaupt nicht profitiert. Deren Kurs ist nämlich seit dem Allzeithoch vom Januar letzten Jahres um rund 45% abgeschmiert. Aber dass 1976, also in meinem Geburtsjahr, von Jerome Kohlberg, Henry Kravis und George Roberts gegründete Unternehmen, verwaltet eben inzwischen knapp 750 Milliarden Dollar Und da fällt so ein dreistelliger Millionenprofit wie bei OHB eben kaum ins Gewicht. Zumal die Börse derzeit vor allem auf die Risiken schaut. Nicht nur bei KKR, auch bei Apollo, Blackstone, Carlyle, Blue Owl oder CVC, sprich bei nahezu allen großen Vermögensverwaltern, die primär auf Private Markets fokussiert sind, also das Geld ihrer Investoren in Firmenbeteiligungen und Kreditfinanzierungen abseits der Börse stecken. Vor allem drei Themen werden dabei an der Börse heiß diskutiert. Erstens, in der Vergangenheit wurden viele Private Equity Fonds mit Ziellaufzeiten von 10 Jahren aufgelegt. Spätestens dann sollen die Investoren ihr Geld wiedersehen. Zuzüglich einer satten Rendite natürlich, aus der sich dann auch das Erfolgshonorar der Manager speist. Dafür müssen die Beteiligungen aber erst einmal wertsteigernd verkauft werden. Und das ist schon seit geraumer Zeit eher schwierig. Denn abgesehen von Trendthemen wie KI, Energie oder Rüstung sind die Exit-Pipelines ziemlich verstopft. Investments müssen also entweder zu unter der eigentlichen Erwartung liegenden Preisen verwertet oder eben länger gehalten werden. Unternehmerisch kann es natürlich durchaus attraktiv sein, auch die nächste Wachstumsphase zu begleiten. Aber bei Deals, die noch in der Niedrigzinsphase vor 2022 eingetütet wurden, sehen die Finanzmodelle inzwischen eben anders aus. Die Kredite, mit denen die Fonds die Rendite auf ihr Eigenkapital hebeln, sind in der Refinanzierung deutlich teurer geworden. Zweitens. Eins der bevorzugten Jagdreviere der Private-Equity-Branche war in den vergangenen Jahren der Software-Sektor. Vor allem SaaS, also Software as a Service, versprach, was Investoren lieben. Relativ gut planbare Umsätze durch Abo-Modelle und starke Kundenbindung. Dazu hohe Skalierbarkeit bei marginalen Grenzkosten. Entsprechend hoch waren die Multiples, zu denen eingekauft wurde. Doch dann kam der Gamechanger künstliche Intelligenz und die Angst, dass immer leistungsfähigere KI-Tools viele Software-Geschäftsmodelle schlichtweg überflüssig machen können. Und wenn etwa eine Adobe an der Börse nicht mehr mit dem 30-fachen, sondern nur noch mit dem 10-fachen Free Cashflow bezahlt wird, tja, das strahlt natürlich auch auf das Sentiment und die Bewertungen abseits vom Parkett aus. Gleichzeitig trifft die KI-Angst nicht nur das Private-Equity-Geschäft, sondern, und damit wären wir beim dritten Punkt, auch den Private-Credit-Sektor. Bei Fonds, die sich nicht an Unternehmen beteiligen, sondern nur Kredite vergeben, stand Software ebenfalls lange hoch im Kurs. Entsprechend stellt sich nun die Frage, wie sicher diese Finanzierungen noch sind, wenn Geschäftsmodelle durch Vibe-Coding disruptiert werden. Hinzu kamen in den letzten Monaten einige hässliche Pleiten in anderen Branchen, etwa der Zusammenbruch des Autozulieferers First Brands oder des Kfz-Finanziers Tricolor. Bei beiden Firmen waren diverse Private Credit Fonds involviert. Und wenn da noch ausgerechnet JP Morgan-Chef Jamie Dimon orakelt, es sei nur selten eine Kakerlake in der Küche, tja, dann schrillen eben die Alarmglocken. Die Folge: Investoren wollen Risiko rausnehmen und ihre Anteile zurückgeben. Aber Private Markets sind nun einmal per Definition nicht liquide. Deshalb limitieren viele Private Credit Fonds die Anteilsrücknahme pro Quartal auf 5% vom Portfolio. Wenn mehr Geld abgezogen werden soll, wird entsprechend rationiert, was ja auch sinnvoll ist, damit nicht werthaltige Investments verschleudert werden müssen, um kurzfristig Geld locker zu machen. Doch wenn Rückgabewünsche nicht oder nur mit Mühe erfüllt werden können, dann schreckt das eben weitere Investoren auf. Und es kommt zu noch mehr Rückgaben. Es ist ein bisschen so wie auf einer Party, wo irgendwann zu fortgeschrittener Stunde an einem von 10 Getränkeständen das Bier ausgeht, sodass enttäuschte Gäste sich verabschieden. und auf dem Weg zur Garderobe natürlich jedem erzählen, dass es bald eh nichts mehr zu trinken gäbe. Und plötzlich drängen immer mehr Leute zum Ausgang und die Stimmung kippt. Doch falls alles glimpflich abgeht, die Partycrasher schließlich weg sind, ein paar neue Nachtschwärmer die Tanzfläche betreten und das Bier irgendwann auch wieder fließen kann, tja, dann kann die Party eben auch wieder Fahrt aufnehmen. Ähnlich die Ausgangslage bei den Aktien der Private Markets Granden. Zumal Rücksetzer, wie wir sie momentan sehen, keine Seltenheit sind. Für KKR etwa ist der aktuelle Drawdown bereits der 5. seit dem Börsengang im Sommer 2010. Auch 2011, 2015, 2020 und 2022 war der Kurs um 40% oder mehr abgeschmiert. Doch über kurz oder lang folgte dann doch wieder das nächste Allzeithoch. Und unter dem Strich notiert die Aktie heute 10-mal höher als vor 15 Jahren. Wobei die Durststrecken auch mal mehrere Jahre dauern können und die Vergangenheit natürlich keine Garantie ist. Aber vielleicht ein Grund, sich mal näher mit der Aktie zu beschäftigen. Und wenn KKR in deinen Augen einen Asset Class Deep Dive wert wäre, dann schreib das gern mal in die Kommentare. Wobei es ja nicht unbedingt den Umweg über die Aktien der Vermögensverwalter braucht, um abseits der Börse zu investieren. Seit einem Jahr bieten wir dir im Scalable Broker auch den direkten Zugang zu außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen mit dem BlackRock Private Equity ELTIF. Der Start war auf jeden Fall vielversprechend, wie du beim Blick in deine Scalable App feststellen kannst. Aber ELTIF steht ja nicht von ungefähr für European Long-Term Investment Fund, weshalb wir hier nicht auf die kurzfristige Performance, sondern auf die langfristigen Prämissen und Perspektiven schauen wollen. Auch dazu wieder mal 3 Punkte, gerade in Abgrenzung zu dem, was wir eben zum Marktumfeld festgestellt haben. Erstens, der BlackRock Private Equity ELTIF wurde im Frühjahr 2025 aufgelegt, schleppt also keine Altlasten aus der Niedrigzinsphase mit sich herum, sondern konnte und kann frisch und frei investieren. Und dabei natürlich auch davon profitieren, dass manche Unternehmen heute vielleicht günstiger bewertet werden, als das vor einigen Jahren der Fall gewesen wäre. Zweitens, was draufsteht, ist auch drin. Private Equity, also ausschließlich echte Anteile an echten Firmen. Der ELTIF investiert beispielsweise nicht in Private Credit. Das Ertragspotenzial ist damit nicht auf einen Zins begrenzt, sondern du partizipierst direkt und unlimitiert an der unternehmerischen Wertentwicklung. Und drittens, von KI bedrohte SaaS-Geschäftsmodelle sind im BlackRock ELTIF kein Thema. Ohnehin stammen nur 3 von nunmehr 12 Portfoliofirmen aus der IT-Branche. Das eine ist eine Cybersicherheitsplattform mit Fokus auf den öffentlichen Sektor in den USA. Und die anderen beiden heißen OpenAI und seit kurzem auch Anthropic. Also ausgerechnet die beiden Unternehmen, die mit ChatGPT und Claude die globale KI-Revolution anführen. Sozusagen Venture-Würze in einem ansonsten sehr bodenständigen Firmenmix. Denn der Fokus des Portfolios, der liegt auf etablierten Industrie-, Konsumgüter- und Portfoliounternehmen. Einige davon kennst du aus dem Alltag. Etwa StepStone, eine der aktivsten und erfolgreichsten Jobbörsen Europas. Oder Aviv, der Betreiber von Immobilienportalen wie Immowelt, Homeday oder Sologé in Frankreich. Aviv und StepStones übrigens beide herausgelöst aus dem Axel Springer Konzern. Und darüber hinaus nicht zu vergessen, Vinted, Europas größter Online-Marktplatz für Second-Hand-Mode, der auch schon Thema war hier bei Beyond the Noise. 2025 wurden Waren im Wert von 10,8 Milliarden Euro über die Plattform gehandelt. Und obwohl das Unternehmen weiterhin kräftig in Wachstum investiert, arbeitet es im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen profitabel. Der Name Belron hingegen wird dir vielleicht wenig sagen. Also muss ich singen. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Tja, und zwar nicht nur hierzulande, sondern in über 40 Ländern. Auch Opelia Healthcare ist als Unternehmen wenig bekannt, aber die Präparate der Franzosen, die finden sich in vielen Hausapotheken. Der Hustensaft Mucosolvan, das Abführmittel Ducolax oder Buscopan gegen Magenkrämpfe, weil man vielleicht zu viel Häagen-Dazs, Mövenpick oder Milka-Eis geschlemmt hat. Das kommt von Froneri, nach dem Unilever-Spin-Off The Magnum Ice Cream Group, der zweitgrößte Speiseeishersteller der Welt und ebenfalls Teil des Portfolios. Der Industriesektor wird unter anderem durch Rubix vertreten, Europas führenden Anbieter von Produkten und Services für die Instandhaltung von Industrieanlagen. Und auch Bildung, ein über die Börse, zumindest hierzulande, kaum investierbares Zukunftsbusiness, ist mit von der Partie. North Anglia Education betreibt über 80 Schulen in 33 Ländern in Asien, dem Nahen Osten, Amerika und Europa. Die betreuen mehr als 85.000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 2 bis 18 Jahren. In Summe also ein fokussiertes, sektoral, aber breit diversifiziertes Portfolio, das weiterhin kontinuierlich ausgebaut wird. Denn abseits aller zyklischen Schwankungen, denen die einzelnen Unternehmen zweifelsohne unterliegen, bleibt Private Equity gerade in Europa ein struktureller Wachstumsmarkt. Allein schon, weil viele erfolgreiche Mittelständler, Partner für eine Nachfolgeregelung suchen und weil große Konzerne sich von Randaktivitäten trennen. Wenn du jetzt Interesse hast, mehr über Private Equity zu erfahren, dann findest du im Scalable Broker eine umfangreiche Dokumentation und auch den Link zur Asset-Class-Folge mit Jan-Frederik Modell. Er ist mitverantwortlich für das Management des LTIF und mit ihm habe ich schon vor einiger Zeit unter anderem über den Private Equity Zyklus gesprochen. Der ist in der Regel deutlich länger als beim OHB Investment von KKR. Deshalb solltest du dich hier auf jeden Fall nur mit Geld engagieren, auf das du wirklich mehrere Jahre verzichten kannst. Unternehmen brauchen Zeit zum Wachsen. Und die historischen Renditen von Private Equity, die resultieren eben nicht zuletzt aus Illiquiditätsprämien. Abgesehen von den formalen Rückgabebeschränkungen solltest du also niemals in die Situation kommen, irgendwann zum Ausgang rennen zu müssen. Und das war's für heute. Danke, dass du dabei warst und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Abo, Sterne und vor allem einen Kommentar da. Warst du bei OHB oder anderen Space-Raketen früh dabei und ist Private Equity in deinem Depot ein Thema über Aktien oder LTIFs? Ich freue mich auf deinen Input, gerne auch in den sozialen Medien @scalable.capital oder direkt an mich @cwröhl. Und damit genieß den Sommer. Tschüss aus Berlin.